RBB 24 Inforadio Spezial.
Bienvenue et merci d'écouter la journée spéciale de notre rédaction culture consacrée à la langue. Langue et identité, voilà de quoi nous parlerons dans le prochain quart d'heure.
Herzlich willkommen erst einmal auf Französisch. Ich bin Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem Kulturspezial, bei dem sich alles um Sprache und Sprachkultur dreht. Und in den nächsten 15 Minuten geht es vor allem um Sprache und Identität. Wie viele Sprachen genau in Berlin gesprochen werden, das lässt sich nicht genau sagen. Ein paar verschiedene hören Sie hier heute. Aber an die 100 bis 130 Sprachen, die in der Hauptstadt gesprochen werden, da kommen wir natürlich heute bei weitem nicht ran. Interessanterweise ist Berlin aber auch die Synchronhauptstadt des Landes. Bei aller Internationalität und populären Streaming-Plattformen, auf denen man ja die Originalversion jetzt mit Untertiteln bequem anschauen kann, hier werden unzählige Filme und Serien übersetzt. Was passiert bei der Übertragung ins Deutsche und wie viel Anteil hat daran die Stimme? Die Berliner Schauspielerin Daniela Hoffmann ist seit Jahrzehnten Julia Roberts, also ihre deutsche Version. Und unser Kulturreporter Hans Ackermann hat ihr an einem Tag im Synchronstudio bei der Arbeit über die Schulter geschaut.
Sie müssen mir helfen. Die Situation hier ist nicht so, wie sie scheint.
Bei einer echten Trainer hast du eben immer noch so ein bisschen so einen Zusatz, weil du hast mehr Schnodder auf den Stimmbändern, als wenn du es fakest zum Beispiel. Und ich weine eben, wenn es wirklich emotional ist, selber am Mikrofon. Und das hört man, es ist doch noch ein bisschen authentischer.
Seit mehr als 30 Jahren weint und lacht Daniela Hoffmann wie Julia Roberts. In frühen Filmen wie Pretty Woman und Notting Hill, aber auch im jüngsten Polit-Thriller Gaslit. Dort spielt Julia Roberts die Frau eines republikanischen Politikers, der in den Watergate-Skandal verwickelt ist. Jede Folge der spannenden Serie, die gerade beim Streamingdienst Starzplay angelaufen ist, dauert eine gute Stunde und besteht aus mehr als 100 Einzelszenen.
So ein Film wird zerschnitten in Takes, also in kleine Schnipsel. Das heißt, ich sehe diesen Take, den gucke ich mir an. Dann gucke ich gleichzeitig drauf, was der deutsche Text ist. Dann höre ich mir den Take an. Und verstehe hoffentlich, was im Original gesagt wird.
Worauf sprechen Sie denn eigentlich?
Auf den Mund. Das ist die Kunst beim Synchron. Man muss auf den Mund gucken. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Winnie. Kann ich Sie Winnie nennen?
Das Gespräch mit Winnie nimmt Daniela Hoffmann im Berliner Tonstudio Live auf, wo in der Zusammenarbeit mit Tonmeister Frank Willer die Szenen in der Regel im ersten Anlauf im Kasten sind. Nur selten muss etwas wiederholt werden.
Also ich fange jetzt an mit, okay, mit dem Satz, warte. Und wenn ich nicht mehr in die Air Force One darf, dann nehme ich eine Linienmaschine.
Warte mal, gib mir den letzten Satz nochmal, bitte.
Und wenn ich nicht mehr in die Air Force One darf, dann nehme ich eine Linienmaschine.
And if that gets me banned off Air Force One, I will fly commercial.
So you were banned from Air Force One.
So vielsagend lachen wie Julia Roberts kann nur Daniela Hoffmann. Zum ersten Mal 1990 im Film Pretty Woman, der Beginn einer Karriere als Synchronsprecherin, die ihre unterschiedlichen Charaktere grundsätzlich vom Hören aus gestaltet.
Ich versuche immer genau so zu sprechen wie der Schauspieler im Original. Also Julia Roberts spricht ein bisschen tiefer, als ich selber spreche. Die ist ein bisschen knarziger, die hat so ein bisschen mehr. Wogegen diese Ellie McBeal ja immer ganz hoch war. Und die war ja immer so, die war ja so ganz zart. Und die war ja immer so veratmet und die hat ja immer so. Und dann ist noch, weiß ich nicht, zum Beispiel Mammut von Ice Age. Ich bin ein Opossum, 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 Opossum. Das Mammut, das denkt, das ist ein Opossum.
Zwischen den vielen verschiedenen stimmlichen Identitäten kann Daniela Hoffmann nach Belieben hin und her schalten. Ausgebildet an der Theaterhochschule in Leipzig mit Bühnenerfahrung am Berliner Ensemble. In der Synchronhauptstadt Berlin, sagt sie, habe sie gut zu tun, Filme und Serien, nebenbei Hörbücher und Werbung. Vom Steglitzer Tonstudio muss sie deshalb auch gleich weiter zum nächsten Termin nach Mitte. Fernsehwerbung aufnehmen, wieder eine andere Stimme auswählen und ihre ureigene Sprechweise dabei etwas zügeln, was eigentlich schade ist.
Wenn ich wirklich reden würde, wie ich rede, ich würde unfassbar stark Berliner. Also normalerweise zu Hause mit meinem Freund Rick so war. Also zieht die ganze Zeit, du, da würde mir ja keiner kennen. Ich Berliner unfassbar stark.
Nee, da hört man dann keine Julia Roberts mehr raus. Das ist dann Daniela Hoffmann pur. Sprache und Identität, darum dreht sich alles bis zu den nächsten Nachrichten in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Schwierig wird es ja bei synchronisierten Fassungen immer erst, wenn es dann um Witze geht. Humor hat einfach auch viel mit kulturellem Background zu tun, mit Mentalität und viele Sprachspiele, die lassen sich einfach nicht übersetzen. Einer, der kein Problem hat, zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln, das ist der Berliner Comedian Pasun Arjand. Er tritt mehrmals in der Woche auf verschiedenen kleinen Stand-up-Comedy-Bühnen der Stadt auf und hat einen eigenen Podcast, Feelings and Shit. Seine Familie kommt aus Afghanistan. Seine Karriere hat er auf den englischsprachigen Comedy-Bühnen der Stadt begonnen und mittlerweile tritt er aber vor allem auf Deutsch auf. Im Interview wollte er geduzt werden und das wird auch gleich noch wichtig, denn ich wollte von ihm wissen, ob es für ihn einen Unterschied macht, in welcher Sprache er auftritt.
Ich brauche weniger Wörter im Englischen, um zu dem gleichen Ziel zu kommen. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, als ich von Englisch auf Deutsch geswitcht bin. Aber für mich, ich weiß nicht, wie das für andere Comedians ist, für mich ist das nicht so schwer. Nur es gibt manche Sachen, die dann auf Englisch nicht funktionieren, weil dann bestimmte Sachen im Deutschen einfach durch die Sprache witzig sind. So, es gibt nicht nur Prämissen und Punchlines, manchmal ist einfach ein Wort einfach witzig. Es ist einfach je nachdem, wie das Wort aufgebaut ist. Ich hatte letztens das, wo ich eine bestimmte Stadt in Deutschland für einen Joke benutzen musste und da kommen nicht viele in Frage. Zum Beispiel Darmstadt zum Beispiel ist einer dieser Wörter, die immer witzig sind. Warum? Es ist einfach Darmstadt und es klingt gut. Aber ich habe Gütersloh benutzt, weil das einfach sprachlich einen Rhythmus hat, der für mich in dem Moment mein Comedy-Gehirn gesagt hat, okay, das passt und das ist witzig. Deswegen, es sind nur Nuancen, die dann im Englischen verändert werden müssen. Aber im Großen und Ganzen verändere ich dann nicht so viel. Also bei mir funktioniert es. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Menschen ist, die auch auf Deutsch machen. Zum Beispiel Kenan Al, der macht das nicht nur auf Deutsch, sondern der macht aufs Deutsch, Englisch und jetzt auch Arabisch. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man es auf Englisch anfängt, weil die englische Sprache einfacher ist, diese technische Komponente des Stand-Ups zu lernen. Einfach alleine, wie im Englischen ein Satzbau ist oder wie im Deutschen. Dass wir das Verb immer zum Schluss haben im Deutschen. Im Englischen bist du freier, um Sachen auszuführen. Und im Deutschen ist es schon geregelter, weil die Sprache geregelter ist. Ich meine, die Leute fragen sich, warum sind wir als Deutsche ordentlicher? Weil unsere Sprache eine bestimmte Ordnung hat. Und das führt dazu, dass wir wahrscheinlich auch unseren Charakter dadurch bildet. Im Englischen bist du ein bisschen freier. Das ging ja, als wir auch angefangen haben, ob wir uns duzen oder siezen. Diese Frage stellt sich zum Beispiel im Englischen nicht. Das ist eine der Barrieren, die wegfallen. Das ist auch der Grund, warum im Deutschen manchmal das so klingen kann, als hättest du es auswendig gelernt. Und ich glaube, für mich war der größte Vorteil, dass ich, wenn ich mein Stand-up mache, dass für die Leute so vorkommt, als würde ich das jetzt locker frei einfach mal dahin schmettern. Aber das ist alles so geschrieben.
Und sprichst du noch Dari oder denkst du Dari? Träumst du Dari?
Ach, nee, leider. Ich meine, ich habe letztens wieder mich mit ein bisschen damit befassen müssen, weil für ein Casting, ich bestimmte Sachen in Dari sprechen musste. Ich bin leider auf dem Niveau eines Sechsjährigen hängen geblieben, weil für uns als Familie, ich glaube, war das sehr wichtig, dass meine Eltern wussten, okay, wir müssen den Freiraum geben, damit sie diese Sprache lernen. Das heißt, sie haben mit uns in zwei Sprachen kommuniziert und wir durften dann ganz frei in Deutsch mit ihnen reden. Und das hat dazu geführt, besonders bei mir, dass ich Dari wirklich oder Farsi vernachlässigt habe. Also ich glaube nicht, dass ich, so traurig das klingt, ich glaube nicht, dass ich jemals die Möglichkeit haben werde, in Afghanistan aufzutreten. Deswegen ist das nicht wirklich eine Priorität in meinem Leben. Was schade ist.
Sagt der Berliner Comedian Pasun Ajand. Die Macht der Mehrsprachigkeit. Über Vielfalt und Herkunft, so heißt ein Buch von Olga Krasnova. Und die Schriftstellerin und rbb24-Inforadio-Kolumnistin muss es wissen, denn bei ihr zu Hause am Frühstückstisch werden allein 4 verschiedene Sprachen gesprochen. Wie funktioniert das, wenn die Familie nicht mehr dieselbe Muttersprache hat? Kulturreporterin Nadine Kreuzhaller hat sich mit Olga Krasnova darüber unterhalten.
Es ist ein sonniger Tag. Olga Krasnova und ich haben uns am Jüdischen Museum verabredet. Genauer gesagt gegenüber auf dem weitläufigen Platz vor dem Anuar Kindermuseum. Hier gibt's eine schattige, ruhige Bank. Perfekt für ein Radiointerview. Aber auch nicht ganz zufällig gewählt.
Natürlich ist die jüdische Religion oder das Judentum ein ziemlich großer Bestandteil meiner Familiengeschichte.
Sagt Olga Krasnova. Sie wurde noch zu Sowjetzeiten in Aserbaidschan in eine jüdisch-russische Familie hineingeboren. Ihre Großmutter war von Weißrussland nach Aserbaidschan geflohen. Sie hatte fast ihre ganze Familie durch den Holocaust verloren. Die Muttersprache veränderte sich im Laufe des Lebens bei fast allen in der Familie mindestens einmal.
Zum Beispiel die Muttersprache meiner Urgroßmutter und zum Teil auch die meiner Großmutter war noch Jiddisch. Meine Großmutter hat dann aber tatsächlich im Laufe des Lebens aus dem Jiddischen ins Russische gewechselt. Und meine Mutter ist dann mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen, ganz selbstverständlich. Und ich eigentlich auch, nur natürlich, dass bei mir auch ein Sprachwechsel stattgefunden hat und ich ab dem 11. Lebensjahr im Deutschen sozialisiert wurde und mittlerweile Deutsch deutlich besser beherrsche als Russisch.
1996 kam Olga Grasnova mit ihren Eltern nach Deutschland. Ihre Kinder, 5 und 7 Jahre alt, wachsen nun mit Deutsch als erster Sprache auf.
Wir haben keine gemeinsame Familiensprache. Mein Mann und ich sprechen miteinander Englisch. Ich rede mit den Kindern Russisch, mein Mann spricht mit den Kindern Arabisch und die Kinder antworten am liebsten auf Deutsch.
Ihr Mann ist der Regisseur und Schauspieler Aya Majid Aga. Er ist 2013 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Am Anfang ihrer Beziehung kamen die beiden sogar ganz ohne Worte aus. Er konnte weder Deutsch noch Englisch. Sie kommunizierten über Emoticons am Smartphone.
Und die große Überraschung für uns beide war, dass es irgendwie auch funktioniert hat. Jetzt ist es so, dass Englisch für uns tatsächlich eine Befreiung ist. Es ist, glaube ich, viel einfacher, miteinander Englisch zu sprechen als Deutsch, weil wir uns beide gleich viel Mühe geben müssen. Was natürlich für uns beide eine Fremdsprache ist. Und wir haben da kein Hierarchiegefälle.
Die Entscheidung, ihre gemeinsamen Kinder mehrsprachig zu erziehen, bringt viel Arbeit mit sich, erzählt Olga Grasnova. Extra Sprachkurse, am Familientisch muss ständig hin und her übersetzt werden. Natürlich gäbe es da auch Probleme.
Ja, natürlich ständig, weil es natürlich immer zu Missverständnissen kommen kann und kommt. Und das ist auch ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Es sind unterschiedliche Schriften, sind auch 3 einfach wahnsinnig unterschiedliche Sprachen und Sprachsysteme, die völlig anders funktionieren. Aber ich glaube, es lohnt sich oder ich hoffe, dass sich das vielleicht irgendwie auch lohnt.
Weil Sprache einen Zugang ermöglicht zu anderen Welten und Denkweisen. Mehrsprachigkeit, das sei nicht zuletzt sowieso mittlerweile in vielen Familien, gerade in Berlin, selbstverständlich.
Das ist das, was mich eigentlich selber so erstaunt hat, dass es mittlerweile alles so viel diverser ist, dass es noch zu meiner Zeit war und dass es irgendwie auch wirklich kaum oder zumindest in unserem Umfeld. Und ich glaube, das ist für Berlin eigentlich sehr typisch, dass es tatsächlich kaum Familien gibt, die monolingual deutsch sind.
Die Schriftstellerin Olga Grasnova über ihre mehrsprachige Familie in unserem Kulturspezial von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache. Und wie immer fragen wir am Ende einer Viertelstunde danach, was Sprache alles sein kann. Musik zum Beispiel. Wobei unser Musikexperte Jakob Bauer findet, um Popmusik toll zu finden, braucht man vom Text kein Wort verstehen.
Als ich so in der 3. Klasse war, da gab es einen Sommerhit, den ich immer freudig mitgegrölt habe. Der ging so. Hu lette dorsa, hu hu, hu hu. Sagt Ihnen nichts? Hier das Original. Als Drittklässler habe ich noch kein Englisch gesprochen. Aber das war egal, denn der Klang dieser Worte in der Verbindung mit der Musik hat vollkommen ausgereicht. Und auch heute geht es mir beim Hören von Musik oft noch so, dass ich mehr auf den Gesamtklang achte als auf den genauen Inhalt der Texte. Warum funktioniert das so gut? Der Erfolg von Popmusik basiert häufig auf Identifikationsangeboten. Liebe und Trauer, Alltag, Beziehungen, Themen, die uns alle angehen, werden hier verarbeitet, sodass ein vermeintlich authentisch gehauchtes I love you uns stark berühren kann. Aber auch andersherum wird ein Schuh draus. Das Nicht-Verstehen von Texten gibt mir die Deutungsmacht zurück. Wenn im Song Unati von Al Michaels Affair zum Beispiel Hindi gesungen wird, dann ist das für mich emotional mitreißend. Auch wenn da vielleicht nur über Kartoffelbrei gesungen wird, ich weiß es nicht. Dann gibt's da noch die Künstler, die solche Texte schreiben. You seile und you seile you. Inhaltsleer, aber wohlklingend. Die Gesangslinie entsteht durch die Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten. Bands wie Sigur Rós brabbeln im Endeffekt nur Kauderwelsch. Man könnte aber auch sagen, sie machen Lautpoesie. Dieses Genre der Dichtung gibt's ja tatsächlich von Lyrikern wie Hugo Ball, Ernst Jandl, Kurt Schwitters. Die Semantik verschwindet, der Klang tritt in den Vordergrund und die Lyrik nähert sich so der Musik an. Musik mit lautsprachlichen Texten ist also gleich doppelt musikalisch. Bei Sigur Rós klingt das dann so. Um diese Musik zu verstehen, brauche ich keine Texte, aber die Stimme. Denn die Stimme ist nun mal seit jeher eine zentrale Figur der Popmusik, die Geschichtenerzählerin, die mich durch einen Song führt, an der ich mich emotional orientieren kann. Und jede Sprache hat ja zudem auch ihren eigenen Charakter, der den Songs eine gewisse Aura gibt, gerade wenn wir nicht von Inhalten abgelenkt werden, weil wir einfach nichts verstehen. Manche mögen Französisch, andere Spanisch, ich liebe die skandinavischen Sprachen. Das sympathisch tollpatschige Dänisch.
So begünde wie es nagen, ich zähle was nagen, so mein Gott, wisst vor Welt übergehen.
Das elegante Schwedisch. Und das mächtige Norwegisch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.